Dankeschön, ich habe alles, was ich brauche. Kannst alles mitnehmen. Darf ich dir das dir geben? Oder einfach hinlegen, ich brauche meinen Platz. Geht es euch gut? Ja? Mir geht es euch richtig gut. Ich freue mich, hier zu sein. Aus gegebenen Anlass haben wir am 12.02. haben wir ja eine ordentliche, aber außerordentliche, ihr wisst, in der Geschäftssitzung. Und wir müssen da Dinge klären, es müssen neue Wahlen geschehen. Und wir müssen wieder ein bisschen Ordnung hier in die Struktur reinbringen. Und deswegen dachte ich, auf diesen Grund nutze ich mal heute meine Zeit hier zu predigen. Nicht um zu schießen auf den Schießstand, das mache ich nicht. Aber euch mal ein bisschen zu motivieren und ein bisschen Gedanken zu machen. Und wenn wir dann am 12.02. zusammenzutreffen, vielleicht mit einem anderen Bild dahin zu kommen. Es ist ein bisschen mutig, was ich jetzt vorher sage, aber am Schluss werdet ihr kapieren, was ich meine. Und die Predigt heute heißt, umparken im Kopf. Cooles Bild, oder? Ja, richtig cool. Das ist meine Predigt, umparken im Kopf. Und das ist so der erste kleine Punkt, bevor ich überhaupt die erste Bibelstelle lesen will, ist, ich hatte die letzten Monate sehr leicht hier in der Treffpunktgemeinde. Einmal im Monat predigen, ist schon easy. Du hast den ganzen Monat Zeit, um eine Predigt zu schreiben. Das ist schon Luxus. Ja? Und deswegen habe ich auch viel Zeit gehabt, mich vorzubereiten und habe auch wenig Notizen gebraucht, weil ich mir die sehr, sehr oft vorpredigen konnte, sehr viel Gedanken machen konnte, Feedback mit meiner Frau. Aber jetzt bin ich im Moment beim zweimal im Monat und es wird wahrscheinlich noch öfters passieren, dass ich predige. Da habe ich nur noch die Hälfte der Zeit. Und dann habe ich im Moment viel Stress in meinem Leben, eine Hochzeit, beruflich ändert sich viel, körperlich bin ich nicht so fit. Und ich hatte die letzten Wochen einfach sehr schwer, überhaupt ein Predigtthema zu finden. Und dann hat Gott mich an so ein Buch erinnert. Und zwar ist das so ein schwarzes Buch, habe ich irgendwie 2013, 14 von meiner Mama geschenkt bekommen zu Weihnachten. Und dann hat Gott mich so erinnert, schlag doch das Buch mal auf, guck ein bisschen durch. Und das ist das Buch, in dem ich die Predigten reingeschrieben habe, früher. Ich habe aufgehört irgendwann, aber ganz lange habe ich da die Predigten reingeschrieben. Zum Beispiel mein ehemaliger Jugendleiter, der Peter, der sitzt da hinten, der hat am 10. Januar 2015 über Erlösungsplan Gottes gepredigt. Wer von euch kann sich noch an eine Predigt von 2015 erinnern? Wer kann sich noch an eine Predigt von 2016 erinnern? Wer kann sich noch an eine Predigt von 2019 erinnern? Okay. Ey, und mir ist ganz neu bewusst geworden, euch aufzufordern. Der Dirk wird manchmal predigen, Uwe wird predigen, meine Frau wird auch manchmal predigen. Wir wollen hier keine One-Man-Show machen. Wir wollen hier nichts entertainen, dass ihr einen schönen Tag hattet und wie er geht, sondern wir wollen, dass ihr da was mitnehmt. Und deswegen bereiten wir uns vor und deswegen nehmen wir uns viel Zeit zu Hause. Und jeder, der hier vorne steht, bereitet sich vor. Deswegen motiviere ich euch. Fangt an, Predigten mitzuschreiben. Wisst ihr, wenn man es einmal aufgeschrieben hat, dann ist es schon 50% wahrscheinlicher, dass man es nicht vergisst. Wisst ihr? Ich persönlich kann es euch nur empfehlen, das ist keine Pflicht und du fliegst auch nicht aus dem Verein, wenn du die Predigt nicht mitschreibst. Aber weißt du, vielleicht kann der Heilige Geist dich irgendwann erinnern, ey, du hast doch da ein Buch, geh mal zurück zu der Predigt und kannst nochmal durchlesen, kannst ganz neu gestärkt werden. Da kannst du nicht nur heute gestärkt werden, sondern irgendwann nochmal. Ich wurde von der Predigt gestärkt und die Predigt, die ich mir angeguckt habe, war von meinem Papa und die hieß Umparken im Kopf. Die Predigt von meinem Papa, ich habe sie mir durchgelesen und habe sie, die Predigt für heute, sehr, sehr nah da angelehnt, um einfach euch zu zeigen, wie wertvoll es ist, Notizen zu machen und sich das einfach immer wieder aufrufen zu können. Das war nur eine Motivation, aber lasst uns in die Bibel gehen. Römer 12, 1 bis 2, ich lese aus der Hoffnung für alle, müsst nicht anstrahlen. Ich lese ganz kurz und dann gehen wir in die Predigt und packen im Kopf. Weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist der wahre Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Danke, Jesus, für dein Wort. Danke, dass wir dein Wort auf Deutsch lesen dürfen, dass wir es verstehen und dass wir es immer bei uns haben dürfen. Und segne die Predigt und lass uns doch mindestens einen Punkt heute mit nach Hause nehmen. In deinem Namen beten wir. Amen. Maurice, kannst du ganz kurz in die Cafeteria gehen, mir ein Glas Wasser holen? Ich schaff's heute nicht ohne. Dankeschön. Die Hauptverse hier, die ich so rausnehme, sind, liebe Brüder und Schwestern, euer ganzes Leben zur Verfügung zu stellen für Gott. Und unten steht noch, dass wir den wahren Gottesdienst leben und in, wie soll man das beschreiben, und Gott ein wahres Opfer sind. Und ich glaube, in unserer jetzigen Situation von der Treffpunktgemeinde passt dieser Vers wie nur für unsere Gemeinde geschrieben. Ja? Wir sind im Moment in der Phase, wo Dinge sich neu formieren, wo Dinge aufgebrochen sind, wo Dinge gerüttelt werden. Und Dankeschön, Maurice, das ist sehr nett von dir. Und wisst ihr, der Dirk und die Mace, wer fand auch, dass Dirk und Mace das am Mittwoch richtig gut gemacht hat? Wer fand das? Ey, das war, ich bin nach Hause gegangen, habe gesagt, warum wollt ihr mich als Prediger haben? Warum mich, wenn ihr die zwei Leute habt? Auf jeden Fall machen die eine richtig gute Arbeit. Und ich finde, ich habe das mitbekommen, ich bin der Grund, wie die sich vorbereitet haben, wie die sich tagelang zum Beten treffen und einfach das im Gebet vorbereiten. Aber ich habe auch gemerkt, dass der Dirk und der Mace einen Schritt nach vorne gegangen sind. Ja? Ich zeige es euch, das ist viel bildlicher. Okay, komm, ihr drei, kommt mal schnell nach vorne. Stellt euch mal hintereinander alle hier hingucken. Schnell, 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 komm. Ich habe nur 20 Minuten Zeit, hat er gesagt. So, bleibt mal alles so stehen. Okay, alles so stehen. Ey, und zwar war das die Treffpunktgemeinde vor noch 2 Wochen. Ja? Das ist der Dirk, das ist der Mace und das sind wir. Ja? Und der Dirk ist einen Schritt nach vorne gegangen und der Mace auch. Und jetzt sind wir alle gefordert, ob wir die Lücke schließen wollen oder ob wir die offen lassen wollen. Wenn wir die Lücke jetzt nicht schließen, dann ist hier eine Lücke. Aber wenn wir alle einen Schritt nach vorne gehen, dann wird hinten wieder Platz für neue Leute in der Gemeinde. Wisst ihr? Wo wollt ihr die Lücke haben? Wollt ihr die Lücke hinten haben, dass die Leute reinkommen? Oder wollen wir hier in der Leidenschaft eine Lücke entstehen lassen? Und deswegen dürft ihr wieder hinsetzen, danke. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir gucken uns mal 3 Punkte an, wo wir uns Gedanken machen, ob wir nicht die Lücke schließen wollen. Weil wenn wir alle einen Schritt nach vorne gehen, ist keine Lücke da. Das Kapitel der Bibel, aus dem wir heute lesen, oder das wir bearbeiten, ist das 15. Kapitel von Lukas. Ich tue das immer so ein bisschen erzählen, was da steht, wir haben keine Zeit, so viel zu lesen. Aber ich würde so die Überschrift von Lukas 15, das verlorene Kapitel. Wisst ihr warum? Richtig. Verlorenes Schaf, verlorene Münze, verlorener Sohn. Alles geht, das ist verlorene. Und die Geschichten gucken wir uns doch mal an und werden die auf unser Leben projizieren. Ganz am Anfang im Lukas 15 steht ein kleiner Satz, den man schnell und überliest. Und da steht, mit welchem Gesindel gibt er sich da ab? Es wird über Jesus gesagt. Er isst sogar mit ihnen. Also quasi Jesus war da mit den Sündern gesessen, hat mit ihnen gegessen. Und die Pharisäer sagen, Jesus, warum sitzt du mit den Sündern da? Und ich glaube, das ist eine nonverbale Kommunikation von Jesus, zu sagen, es ist nicht wichtig, was ihr seht, sondern es ist wichtig, was ihr nicht seht. Also sehen vom Augen her. Ich glaube, Jesus sagt, er fängt am Anfang des Kapitels an zu sagen, es ist überhaupt nicht wichtig, was vor euren Augen ist, sondern nur das Unsichtbare. Und ich weiß, ich kann es leicht sagen als Pastor, wenn ich vorne stehe, ihr guckt mir jetzt alle zu, ihr seht mich alle. Aber ich behaupte, das ist jetzt ein bisschen auch wieder sehr, sehr kritisch gesagt, dass mein Dienst jetzt hier vorne in der Kanzel von allen Diensten heute Morgen nicht der gesegnetste ist. Glaube ich nicht. Wisst ihr? Weil ich stehe hier und ich bekomme den Lohn von euch. Ich stehe hier, ich mache alles. Aber ich glaube, im Leben, was Jesus die ganze Bibel durchsagt, ist, die das im Hintergrund, das Unsichtbare machen, die werden gesegnet. Und ich will euch motivieren, es ist schön, eine Aufgabe zu haben, wo man gesehen wird, aber in Zukunft wird es auch in der Treffpunktgemeinde Aufgaben geben, die nicht gesehen werden, wo wir auch nicht Danke sagen können, weil wir es gar nicht mitbekommen. Mal so eine kleine Sache, die meisten wissen es von euch, aber wer hat im Uwe schon mal gesehen, dass er die Stühle gerade hingestellt hat? Kaum jemand. Hier ein, zwei Leute. Das wissen die Leute gar nicht. Wer von euch, ich weiß es selber nicht, wer von euch weiß, wer den Kaffee einkauft, dass wir nachher Kaffee trinken gehen können? Ja? Wer von euch weiß, wer jede Woche hier durchfegt, dass es sauber ist? Wer von euch weiß, wer diese Präsentation gemacht hat? Wisst ihr, das sind so Dinge, ohne das wird es hier nicht laufen. Und es sind Leute, denen wir können mir manchmal gar nicht Danke sagen als Team, weil wir es gar nicht wissen, weil das ist schon so natürlich. Bei mir in der Teenie-Kirche ist ein halbes Jahr nach England gegangen, eine Mitarbeiterin, und als sie nach England gegangen ist, war plötzlich immer dreckig. Und ich dachte mir, es kann nicht sein. Ich habe mir Gedanken gemacht, warum ist es immer dreckig nach der Teenie-Kirche? Bis es mir aufgefallen ist, die hat ohne zu reden jedes Mal den Staubsauger geholt, hat alles gesaugt. Und es war so natürlich für uns, dass wir das nicht mehr gesehen haben. Und sie war weg. Wisst ihr, ich weiß nicht, ob die Briten in einem halben Jahr auch sagen, oh, wir hatten es in der EU ganz schön gut. Wisst ihr? Weil erst wenn wir es nicht mehr haben, merken wir, was uns fehlt. Guck mal, die Medizin, habt ihr schon mal von der Medizin gehört? Die Krankheit präventive, wie nennt man das, vorbeugt? Selten, oder? Eher gibt es, viel mehr Geld wird ausgegeben für Medikamente, die Kranken heilen, oder? Weil was wir sehen, wenn was passiert ist, dann ist es viel mehr Action, es ist viel schlimmer. Oder denkt ihr, ist irgendjemand von euch schon mal die letzten 4 Wochen, seid ehrlich, zum Nils gegangen und hat gesagt, hey, du hast gut abgenommen? Nee, der hat keinen Gramm Fett am Körper, der kann nicht abnehmen. Aber zu mir seid ihr ganz oft gekommen und gesagt, oh, gut, er ist bestimmt für die Hochzeit abgenommen. Alter, ich habe mich im letzten halben Jahr gehen lassen, dass ich wieder abnehmen muss. Und er macht die ganze Zeit Sport, deswegen muss er es nicht abnehmen. Versteht ihr, was ich meine? Das, eigentlich müsste er den Lob bekommen, nicht ich. Zu mir müsste man sagen, ha, jetzt hast du endlich eingesehen, dass das Cola schlecht war. Aber versteht ihr, wie unsere Welt deswegen umparken im Kopf? Wisst ihr, wir müssen umdenken. Dass nicht das, was wir sehen, das Wichtige ist, sondern das Unwichtige. Hey, noch ein Bild, dass ihr versteht, was ich meine. Ihr seht hier meine Notizen. Ja? Aber was ihr nicht sehen könnt, sind die Funkwellen. Können wir anmachen, dankeschön. Das Sichtbare ist wichtig, aber das Unsichtbare ist viel, viel wichtiger. Und deswegen will ich euch heute einfach mit rannehmen und sagen, wenn ihr hier in der Treffpunktgemeinde was macht und denkt, ihr werdet nicht gesehen, Gott ist immer bei euch. Gott ist immer da und Gott wird euch immer dafür belohnen. Und ich glaube sogar, dass ihr die Belohnung vielfach bekommt, weil es keiner sieht. Aber ich weiß, ich kenne ihn dir jetzt schon länger, der begleitet mich sehr eng, ja, dass der die Wertschätzung auch und der Mace auch, dass sie ausleben wollen. Und wenn wir das sehen, werden wir auch auf euch zukommen. Übrigens, die coole PowerPoint-Präsentation habe nicht ich gemacht, sondern unser Techniker. Ja? Dankeschön. Der hat mich gestern angerufen und hat gesagt, Aaron, wäre das nicht cool, wenn wir eine coole Präsentation für deine Predigt haben, schick mir mal deinen Titel und deine Punkte. Ja? Das sind Dinge, die sehen wir nicht. Aber das ist mir ganz wichtig, als erstes Punkt zu sagen, es ist nicht wichtig, was wir sehen, sondern Gott segne das Ungesehene. Deswegen war auch der erste Punkt, der unsichtbare Lohn. Weil ich glaube, es liegt viel mehr Wert darin, in Dingen, die wir nicht sehen. Guck mal, es steht in Lukas 18, 9 bis 4, die Geschichte von dem Pharisäer und dem Zöllner. Der Pharisäer steht vorne, danke Gott, dass ich so gut bin, dass ich nicht so ein Sünder bin. Und in der letzten Reihe steht ein Zöllner und sagt, Herr, vergib mir meine Sünden. In Matthäus 6, Vers 1, Bergpredigt, hütet euch aber davor, eure Frömmigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen, sonst könnt ihr von eurem Vater im Himmel keinen Lohn erwarten. Also, wir sind gerade im Umbruch. Lasst mich euch motivieren. Lasst uns mal wieder die Frage in den Raum werfen. Warum machen wir, was wir machen? Warum dienen wir? Warum stehe ich hier, predige? Warum tun wir die Stühle hinstellen? Das brauchen wir, verstehst du nicht falsch, wir brauchen das. Aber ich glaube, im Moment ist eine Zeit, wo wir uns fragen können, warum machen wir, was wir machen? Weil ich glaube, wenn das Warum sauber ist, dann ist es wie egal. Wenn das Warum geklärt ist, dann kann man fast jedes Wie ertragen. Und deswegen glaube ich, dass der erste Punkt so ganz wichtig ist, es ist nicht immer wichtig, so sichtbar alles zu machen, sondern einfach mal drüber nachzudenken, warum machen wir, was wir machen. Wenn du das erste Mal in der Gemeinde bist hier und sagst, ich habe noch gar keinen Dienst und ich will eigentlich nur zuhören und ey, gar kein Problem. Ich kann dir auch sagen, in deinem Leben wird Gott es auch segnen, wenn du Dinge machst, die keiner sieht. Mein Schwager sitzt da hinten, der ist auch Profisportler. Wenn der nicht so viel trainieren würde, dann könnte der am Wettkampftag auch nicht ableisten. Aber wisst ihr, am Wettkampftag, dann ist er was, 6x2 Minuten, ist er 12 Minuten auf der Bühne. Das war's. 12 Minuten auf der Bühne, dann ist vorbei. Und dann sagen sie, guter Wettkampf, Matthäus, schlechter Wettkampf, Matthäus. Und dann ist es vorbei. Aber das Jahr Reha, die 2 Jahre Trainingsaufbau und das 1 Jahr Schlafen nach Zeit, Essen nach Zeit und alles nach Zeit, das sieht keiner. Wisst ihr, was ich meine? Ich will euch einfach aufmerksam machen. Es gibt viel mehr dahinter, als wir sehen. Okay, ich will euch nicht deprimieren, aber der nächste Punkt ist noch härter. Zweiter Punkt, Routinen brechen. Dirk und Mace haben das richtig schön gesagt. Warum machen Sie oder warum wollen Sie die Gemeindeleitung jetzt übernehmen? Wisst ihr noch, was Sie gesagt haben? Das ist mir im Herz geblieben. Was haben Sie gesagt? Wir lieben Französisch Buch, wir lieben die Gemeinde, Französisch Buchholz und wir wollen eine Kirche, wo unsere Kinder noch hingehen können. Und weil Jesus es wert ist. Das habe ich vergessen, mir aufzuschreiben. Das Wichtigste habe ich vergessen. Ah! Danke. Wer von euch möchte auch, dass hier eine Kirche für Französisch Buchholz entsteht, die relevant ist? Ja? Komm, mach mal einen Applaus. Yes. Wer von euch möchte auch investieren, dass das eine Kirche wird, die für Französisch Buchholz relevant wird? Ja? Okay, dann lass uns mal eine Geschichte lesen. In Johannes, Lukas 15, Vers 4 steht die Geschichte, stellt euch aber vor, einer von euch hätte 100 Schafe und eins davon geht verloren. Was wird er tun? Lässt er nicht die 99 in der Steppe zurück, um das verlorene Schaf so lange zu suchen, bis er es gefunden hat? Kennt ihr die Geschichte? Ah, da gibt es gute Lieder. He leaves the 99. Das ist auch das Lieblingslied von allen Christen. Oh, das ist so schön. Er verlässt die 99. Mach mal die nächste Folie. Tust du gern Bibel lesen?
Ja.
Tust du die Sünde hassen? Ja. Bist du gern mit Christen zusammen? Ey, du bist einer der 99. Gott verlässt dich gerade. Ja, es tut mir leid. Da steht, die 99 werden verlassen, um rauszugehen. Weißt du, oft denken wir, dass da, wo die 99 sind, der Pan geht. Aber in der Bibel steht, da spricht Gott über sich selber, ich verlasse die 99, um den einen zurückzuholen. Sind wir bereit, unsere Komfortzone auch zu verlassen und den einen zurückzuholen? Sind wir bereit, auch mal die Gewohnheiten der 99 liegen zu lassen und rauszugehen und sagen, ey, und wenn ich nur eine Person im Jahr 2020 zu Jesus bringe, ob er in die Treffpunktgemeinde geht oder nicht, es ist ganz egal, wir wollen hier nur im Königreich Gottes arbeiten. Wenn der danach irgendwo anders dahin geht und im Leben mit Jesus lebt, herzlichen Glückwunsch. Ja, finde ich richtig gut. Aber vielleicht können wir uns jeder eine Aufgabe machen und sagen, dieses Jahr will ich eine Seele dazu bringen. Wisst ihr? Und wenn das nächste Jahr wieder alle machen, dann übernächstes, ihr versteht, das ist eine mathematische Aufgabe, die wird ganz schön groß. Und dann brauchen wir hier 2, 3 Gottesdienste in ein paar Jahren. Ja? Das ist ein Punkt, den ich da rauslesen kann. Zu sagen, ey, wir haben so viele christliche Routinen. Es tut mir so leid, dass ich das so offen ansprechen muss. Wir haben so viele christliche Routinen. Wie viele Lieder müssen am Sonntag gespielt werden? Welche Reihenfolge muss gemacht werden? Routinen sind wichtig. Aber ich glaube, wir als Treffpunktgemeinde können im Moment Routinen, die nicht gut sind, brechen. Ich glaube, wir können uns jetzt Gedanken machen, was haben wir immer so gemacht? Und weil es schon immer so gemacht worden ist, muss es auch so weitergemacht werden. Oder können wir uns Gedanken drüber machen und sagen, ey, wollen wir effektiv werden? Ich sage nicht, dass wir alles ändern müssten, weil dann würden wir was verkehrt machen. Ja? Aber so die Nuancen, versteht ihr? Dinge, die sich eingeschlichen haben, wo wir vielleicht betriebsblind geworden sind, wo wir gesagt haben, boah, hier und da. Und ich glaube, wir können uns jetzt, und nicht nur Dirk, Mace, Tobi, Jut, Angela, mein Namengedächtnis ist wie ein Sieb. Und, nein, Uwe nicht, und ich. Entschuldigung, Uwe, du weißt, wie ich es meine. Hallo, wir werden uns treffen und wir werden dazu fünft die Dinge besprechen, ja? Aber nur weil wir besprechen, brauchen wir euch trotzdem, wisst ihr? Wir müssen trotzdem zusammen anfangen, Routinen zu brechen. Wir müssen trotzdem anfangen zu sagen, ey, wir wollen wieder, und es hat mir so gefallen, was du gesagt hast am Mittwoch, wir wollen wieder, dass wenn Leute hier reinkommen, dass sie gleich denken, hier ist wie eine große Familie. Ich kann hier reinkommen, ob ich nach Rauch stink, ob ich nach Alkohol stink, ob ich im Anzug komme, ob ich ein Hipster bin. Egal, ich komme und da ist eine Atmosphäre der Familie. Ich spüre, das ist ein Ort im französischen Buchholz, der anders da ist. Wisst ihr, Pastor Peter hat mir in einem der letzten Gespräche, hat er mir einen Satz gesagt, der hat mich tief bewegt. Er hat zu mir gesagt, auch, und ich habe lange Zeit gebetet und gesagt, was ist das Alleinstellungsmerkmal der Treffpunktgemeinde? Ich habe ihn angeguckt, habe gesagt, boah, das überrumpelst mich. Wir haben einen großen Saal. Nö. Wir haben einen großen Saal. Nö, es gibt größere Säle. Wir haben Kinderbetreuung. Nö, es gibt bessere Kinderbetreuung. Wir haben eine gute Band. Nö, es gibt eine bessere Band. Wir haben gute Prediger. Nö, es gibt bessere Prediger. Sagt er, das Einzige, was im französisch Buchholz wir anders als zu allen anderen Vereinen haben, ist, dass wir das Kreuz haben. Dass wir Jesus haben. Und wenn wir wieder anfangen, Jesus zu lieben und Worship wieder reinzuholen und sagen, ey, wir wollen hier eine Familie werden, wir wollen die Familie leben, dann werden alle anderen Vereine zu uns kommen und sagen, was ist bei denen anders? Ich glaube, dass es tut mir leid, ich liebe euch alle, aber ich glaube, es gibt Vereine in französisch Buchholz, wo der Zusammenhang stärker ist, der Zusammenhalt. Es gibt Vereine, die größer sind. Es gibt Vereine, wo Sachen besser laufen. Aber die haben alle nicht das Kreuz. Die haben alle Jesus nicht. Die haben Jesus nicht. Unser Alleinstellungsmerkmal in französisch Buchholz ist, wir sind der Verein, wo es sich um Jesus dreht. Wir sind der Verein, wo Jesus der Mittelpunkt ist. Und wir sind nicht der Verein, wo der Tabellenplatz im Mittelpunkt steht oder der Schützenkönig im Mittelpunkt steht oder der Stärkste im Mittelpunkt steht oder die meisten Mitgliederzahlen im Mittelpunkt stehen. Bei uns soll wieder Jesus im Mittelpunkt stehen und alles sich darum drehen. Und dann werden wir genau wieder, was ihr beide gesagt habt, die Leute kommen rein und sagen, boah, ich fühle mich hier wie in der Familie. Ich fühle mich angenommen. Ich bin wieder hier. Ein schlauer Mann, der vor 42 geworden ist, hat mir mal beigebracht, neue Routinen kann man am besten in der 3-3-3-Methode, das wollte ich euch nur mal mit dazugeben, ändern. Wenn du heute sagst, boah, es gibt eine Routine in meinem Leben, die ist schlecht und ich will jetzt an, zum Beispiel Bibel lesen oder beten im Morgen, ich gebe euch nur einen kleinen Tipp, das hat jetzt nichts mit der Bibel zu tun, die 3-3-3-Methode. Fang in den nächsten 3 Tagen an, also bis Mittwoch, was du dir heute vornimmst, bis Mittwoch, fang damit an. Die ersten 3 Wochen mach es jeden Tag, ohne Ausnahme. Zwing dich dazu. Und nach 3 Monaten ist es eine Angewohnheit. Versteht ihr? In 3 Tagen anfangen, 3 Wochen durchziehen, in 3 Monaten ist es eine Angewohnheit. Also, wenn ihr euch etwas vornehmt und sagt, ab heute will ich was anderes machen, sage ich euch, das ist bewiesen, dass es funktioniert. Und jetzt haben wir über Familie geredet. Habe ich überhaupt noch Zeit? Ja, oder? 10 Minuten habe ich noch. Gut. Viertelstunde habe ich auch noch, das ist gut. Ihr seht, heute ist ein bisschen, wisst ihr, heute ist nicht ganz so strukturiert. Aber mir ist es wichtiger, dass wir uns einfach Gedanken machen. Was wollen wir als Reformgemeinde? Ja? Wohin wollen wir gehen? Dass sich jeder nach Hause geht und sagt, wir machen uns Gedanken drüber. Ja? Bin ich vielleicht auch bereit, einen Schritt nach vorne zu gehen, eine neue Aufgabe zu machen? Bin ich vielleicht eine Sache, wo ich mich die ganze Zeit gedrückt habe? Ich habe da noch ein Diagramm, aber das lassen wir weg. Die nächste Geschichte ist die bekannteste christliche Geschichte überhaupt. Der verlorene Sohn. Ich weiß nicht, ob es eine bekanntere Geschichte gibt als der verlorene Sohn. So, also das kennt auch jeder Nicht-Christ, oder? Verlorener Sohn kennt jeder. Und ich habe die Geschichte gelesen und habe ein paar Kommentare gelesen, ein paar Predigten dazu angehört. Und ich habe mich in die Geschichte verliebt. In der Geschichte könntest du, glaube ich, ein Jahr lang predigen drüber. Übertrieben, einen Monat. Aber dann jeden Tag. Wer von euch kennt die Geschichte überhaupt nicht? Er sagt, er hat noch nie die Geschichte, es müsst euch nicht schämen. Hat irgendjemand die Geschichte vom verlorenen Sohn noch nie gehört? Ich erkläre sie ganz kurz. Es gibt zwei Söhne, einen älteren und einen jüngeren, das wird gleich ganz wichtig. Und der Jüngere kommt zu seinem Papa und sagt, ey, gib mir mal das Erbe. Er nimmt das Erbe, geht weg, prasst alles, setzt alles auf den Kopf, hat so Hunger, dass er sagt, ich gehe zurück zum Papa, wird wieder aufgenommen und ist wieder in der Familie. Kurzfassung. Und mir sind ein paar Punkte aufgefallen in der Geschichte, die ich vorher noch nie gesehen habe. Und die haben mich so bewegt, dass ich sie mit euch gerne teilen würde. Ich überlege mir nur gerade noch, wie ich anfangen soll. Der Punkt dazu, so fangen wir an, heißt nämlich, nimm dein Leben in die Hand. Der verlorene Sohn, der hatte die Wahl, seinem Papa zu sagen, gib mir mein Erbe und sein Leben in die Hand zu nehmen. Er konnte es selber entscheiden. Als er das Geld hatte, konnte er sich immer wieder neu entscheiden, was mache ich? Gebe ich das Geld dumm aus? Investiere ich das Geld? Also der hat freiwillig und selber Schuld, er hat sein Leben selbst in die Hand genommen. Er hat sich entschieden, ich bin jetzt der Herr meines Lebens. Und ich glaube, dass wir auch ganz oft denken, ich bin der Herr meines Lebens oder ich will der Herr meines Lebens sein. Und ich glaube, das ist nicht sehr gesund. Ich glaube, wenn wir heute rausgehen und sagen, Gott, ich will, dass du der Herr meines Lebens bist, ist es, glaube ich, viel besser. Die Geschichte fängt an und wenn das jetzt jemand komplett anders sieht, das ist, kann er mir das jetzt gern sagen, aber ich habe das noch nie gesehen in der Bibel, da steht nämlich, Vater, ich will jetzt schon meinen Anteil am Erbe haben. Da teilte der Vater seinen Besitz unter beiden auf. Ist euch schon mal aufgefallen, dass nicht nur der verlorene Sohn sein Erbe hatte, sondern der andere auch? Die haben beide ihr Erbe bekommen. Beide. Das steht bei mir in der Bibel. Beide haben ihr Erbe bekommen. Ich dachte immer nur, der verlorene Sohn kriegt sein Erbe und der andere bleibt halt zu Hause. Aber Schlachter, ich glaube, Schlachter ist schon eine gute Übersetzung. Da teilte der Vater seinen Besitz unter beiden auf. Also beide haben ihr Erbe bekommen. Beide hatten auf einmal ganz viel Geld in der Hand. Und soll ich noch was sagen? Der Ältere, der zu Hause geblieben ist, der hat sogar doppelt so viel Erbe bekommen. Weil im Jüdischen, und das kann ich euch auch sagen, wo, das steht nämlich in 5. Mose 21, Vers 17, steht, dass der Erstgeborene ein doppeltes Erbrecht hat. Der bekommt immer doppelt so viel wie, wie steht es bei dir? Steht es bei dir anders da? Nö. Gerne, also ich lasse mich gern belehren, aber für mich heißt es, dass beide ihr Erbe hatte. Und der Jüngere ein Drittel und der Ältere zwei Drittel, weil der hat ein doppeltes Erbrecht gehabt. Also dem Älteren, dem ging es einem viel, viel besser. Und dann geht der Sohn weg und er entscheidet sich, in die Welt zu gehen. In der heutigen Welt würden wir sagen, ihm war es wichtig, wie viele Klicks er in Instagram hatte. Oder ihm war wichtig, dass die Nachbarn das neue Haus sehen. Oder ihm war wichtig, dass man ein neues Auto hat. Heutzutage, wisst ihr, ich will es mal ein bisschen auf heute machen. So, dass man nicht mehr Gott, Matthäus 6, 33, fokussiere dich voll auf Gott, sondern dass wir angefangen haben, auf uns zu fokussieren. Ich glaube, das war der verlorene Sohn. Er ist weggegangen, hat auf sich selbst fokussiert. Wer von euch kennt es, dass man manchmal auf uns zu sehr fokussiert und nicht mehr auf Gott? Kennt es jemand? Also, ich kenne das gut. Also ich fokussiere mich das ein oder andere Mal zu sehr auf mich. Und die Geschichte geht weiter. Er gibt sein ganzes Geld aus. Er hat nur Freunde, wenn er Geld hat. Wenn er kein Geld mehr hat, hat er keine Freunde mehr. So ist es meistens im Leben. Leider. Und er entscheidet sich, ey, Wenn ich zurück zu meinem Papa gehe und als nur bei ihm arbeite, als Angestellter, dann geht es mir besser als jetzt. Und dann gehe ich zurück. Und das ist der nächste Punkt, der mir aufgefallen ist. Und er sagte, da kam er zur Besinnung und sagte zu sich selber, das sage ich jetzt dazu, bei meinem Vater hat jeder Arbeiter mehr als genug zu essen. Und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will nun zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Doppelpunkt, er sagt sich selber, Vater. Vielleicht hat er dann auch so angefangen, Vater. Vielleicht hat er so, Vater. Der hat sich Gedanken gemacht. Das steht, für mich heißt es, er hat sich Gedanken gemacht. Wie soll ich dem Vater jetzt entgegentreten? Vater. Okay, ich probiere es mal so. Vater. Ich glaube, wenn ich zu enthusiastisch bin, dann... Vater. Ich bin schuldig geworden vor dir und Gott. Sieh mich nicht länger als dein Sohn an. Ich bin es nicht mehr wert. Lass mich bitte als Arbeiter bei dir bleiben. Der hat es bestimmt auf dem Weg die ganze Zeit vor sich her. Hat jemand von euch schon Der Pate geguckt? Da gibt es so eine Szene, wo der immer das vor sich... So stelle ich mir das vor. Der hat die ganze Zeit, Vater, bitte vergib mir. Ich bin es nicht mehr würdig, dein Sohn zu sein. Ich will ein... Und wieder, oh, vielleicht soll ich es doch ein bisschen... Vater. Und dann kommt die Geschichte. Er kommt Richtung Vater. Und er machte sich auf den Weg und ging zurück zu seinem Vater. Da erkannte ihn schon von Weitem. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Fällt euch was auf? Er ist gar nicht dazu gekommen zum Reden. Er ist nicht zum Reden gekommen. Der hat sich vorher einstudiert. Vater, ich will nicht mehr dein Sohn sein. Und dann plötzlich umarmt er ihn und sagt, und im jüdischen Kontext ein Vater rennen. Habt ihr schon mal im muslimischen Kontext, das ist sehr ähnlich so von der Kultur her, also von der Ehre her, habt ihr schon mal einen muslimischen Vater rennen sehen? Der läuft langsam, mit Bedacht. Und ich glaube, damals wäre das genauso gewesen. Oder ein türkischer Papa rennt nicht, oder? Hier steht, er ist ihm entgegengerannt, weil er sich so gefreut hat. Und dann umarmt er ihn und nimmt ihn entgegen und sagt, oh, ich will wieder, dass du zu mir kommst. Und dann lässt der Sohn es sich nicht nehmen, seine vorbereitete Rede aufzulesen und sagt, Vater, sagt der Sohn, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als dein Sohn an. Ich bin es nicht wert. Sein Vater aber befehlte dem Knecht und sagt, mach eine Party. Merkt ihr? Der Vater lässt ihn gar nicht ausreden. Der Vater lässt ihn gar nicht sagen, ich will ein Arbeiter bei dir werden. Bevor er überhaupt zu dem Satz kommt, ich will ein Arbeiter bei dir werden. Und er bricht er ihn und sagt schon, Party! Ich glaube, wenn wir uns im Moment entscheiden und sagen, wir wollen wieder zurück zu Gott, dann müssen wir uns keine Gedanken machen. Wie sollen wir zu ihm hinkommen? Was sollen wir zu ihm sagen? Ich glaube, der Schritt auf ihn zu reicht. Ich glaube, der Schritt auf ihn zuzugehen und zu sagen, mit seiner Aktion, ich will wieder zu dir kommen, nimmt er dich auf. Oder, ich weiß nicht, okay, ich darf nicht nur Hausfrauen sagen, so alle. Wenn ihr Wäsche wascht, tut ihr sie vorher waschen, trocknen und dann nochmal waschen? Oder tut ihr sie einfach in die Waschmaschine stecken? Weil so behandle ich mich manchmal. Und manchmal will ich erst rein werden, bevor ich zu Gott kann. Versteht ihr, was ich meine? Ich will erst selber gut werden und dann kann ich zu Gott kommen. Aber Gott steht hier heute und sagt, ey, mit offenen Armen und sagt, wenn du in deinem Leben was Dreckiges hattest und sagst, ey, du bist zu weit weggegangen, dann geh ihm einfach einen Schritt entgegen, er wird auf dich zukommen. Und jetzt habe ich noch eine Ermutigung an alle Menschen, die sagen, ich bin aber im Moment gar nicht weg von Gott gegangen. Ich habe eigentlich ein richtig gutes Verhältnis mit Gott. Und so wie ein Leben wie du, Aaron, dass du mal richtig krass weg warst und wieder gekommen, ich hatte das nie. Ich bin aufgewachsen und ich war immer irgendwie Kirche, ich habe Gott geliebt und so alles. Wisst ihr, manchmal haben wir Christen so das Empfinden, die Menschen haben nichts zu sagen. Wie kann einer predigen, der noch nicht durch die Scheiße gegangen ist? Wie kann einer predigen, der nicht in der Welt gelebt hat und den Dämon gesehen hat? Wie kann der predigen? Und ich glaube, wenn wir die Geschichte zu Ende lesen, dann sehen wir, dass der wahre Sohn, der es aber gar nicht selber gesehen hat, der zu Hause geblieben ist. Der war die ganze Zeit beim Papa. Der war die ganze Zeit neben ihm. Der konnte die ganze Zeit von ihm lernen. Der musste nicht das alles andere durchmachen. Und er hatte zusätzlich noch 2/3 vom Segen. Und wenn man es hochrechnet, hat er sogar noch mehr gehabt, weil alles, was der Papa noch gewirtschaftet hat, hat er auch mitbedienen können, ja? Aber der andere war weg. Versteht ihr, was ich meine? Und jetzt kommt noch der letzte Gedanke dazu. Überlegt euch mal, der ältere Sohn wäre auch mit seinem Erbe weggegangen. Was wäre dann passiert? Dann würde die Geschichte heute nicht in der Bibel stehen. Wie will der verlorene Sohn zurückkommen, wenn der andere Sohn auch verloren ist? Versteht ihr? Wie will der zurückkommen, wenn der auch nicht da ist? Das heißt, wenn du schon dein Leben lang in der Kirche bist und sagst, ich habe doch gar nichts zu erzählen. Ey, du bist unser Kapital. Ohne dich funktioniert es nicht. Bitte. Es ist schön, dass wir zurückkommen durften zu Jesus. Ich durfte ihm entgegenrennen, er hat mich in den Arm genommen. Aber wenn du schon ein Leben lang, ich weiß nicht, wie lange bist du schon Christ, Uwe? Ja, das zeigt schon eine Weile. Versteht ihr, was ich meine? Das ist unser Kapital. Wenn es nicht Leute gibt, die im Vaterhaus sind, dann gibt es auch keine Chance für andere zu kommen. Und deswegen, ich weiß, es war ein bisschen paradox und ein bisschen andere Struktur, deswegen war mir heute auf dem Herzen, euch mitzuteilen. Nummer 1. Gott segnet das Unsichtbare, nicht das Sichtbare. Das Sichtbare segnet er auch. Aber er segnet das Unsichtbare. Und ich habe jetzt, seitdem ich regelmäßig predige, erst richtig Respekt bekommen vor allen Predigern, denen ich meine Kinder zugehört habe. Weil einfach nur auf die Bühne gehen und predigen, kann man. Aber die Qualität ist dann, es sieht schön aus, ich stehe jetzt eine Dreiviertelstunde vor euch, ich bespaß euch. Aber der Prozess, bis es geschrieben ist, ist eine Vollzeitstelle, da kannst du 40 Stunden liegen lassen für eine Predigt. Weißt du, Gott segnet nicht immer alles, was nur gesehen wird, sondern er segnet explizit das Ungesehene. Und deswegen will ich dich einfach motivieren. Wenn wir am 12.02. uns wieder treffen, Mittwoch da draußen wahrscheinlich irgendwo, ich weiß nicht, ob es hier in den Räumlichkeiten hier, dann komm doch mit dem Herzen und sag, ich bin bereit, nicht nur die neue Gemeindeleitung vielleicht zu wählen, sondern ich bin bereit, einen Schritt nach vorne zu gehen und keine Lücke entstehen zu lassen. Ich bin bereit, die Treffpunktgemeinde zu komplettieren. Und da, wo ich gebraucht werde, da bin ich da. Es ist egal, ob ich Ruhm bekomme oder nicht. Wenn die Toiletten geputzt werden müssen, dann werden sie halt geputzt. Wenn der Speicher ausgeräumt werden muss, dann muss halt mal ausgeräumt werden. Und wenn keiner sieht, dann mache ich es trotzdem. Lass doch mal Gott an deinem Herz arbeiten. Einfach so sagen, ey, wir sind hier verantwortlich für die Treffpunktgemeinde. Und wir sind verantwortlich für das Französische Buchholz, weil Gott uns hier hingesetzt hat. Lasst uns die Verantwortung übernehmen. Punkt Nummer 2. Lasst uns christliche Routinen brechen. Lasst uns nicht immer nur Lieder einfach stumpf singen und denken, weil sie schön sind, sind sie schön. Lasst uns mal die Bibel so nehmen, wie sie ist. Und lasst uns mal rausgehen und den Heiligen Club der 99er verlassen und zu dem einen nach draußen gehen. Lasst uns doch mal die Schafe, die Herde, die noch zu Hause geblieben ist, auch mal verlassen und sagen, ich habe das Herz für den Einzelnen da draußen. Es ist natürlich schöner von der Gruppendynamik, es ist natürlich schöner bei 99 zu sein, weil 99 ist schön zusammen, eins ist vielleicht ein bisschen langweilig. Aber Gott sagt ganz klar, klipp und klar, ich verlasse die 99 für den Einzelnen. Und das Letzte, was ich jetzt sagen will, wenn du dir die Geschichte vom verlorenen Sohn anguckst, vielleicht kannst du in Zukunft dran denken, ey, der hat sein Leben in die Hand genommen. Beide Brüder haben ihr Leben in die Hand genommen. Beide. Der eine hat sich entschieden, im Vaterhaus zu bleiben. Und der andere hat sich entschieden, nicht im Vaterhaus zu bleiben. Wie nehme ich mein Leben in der Hand? Wie nehme ich mein Leben in der Treffpunktgemeinde in der Hand? Wie nehme ich mein Leben in meinem Privatleben in die Hand? Wisst ihr, ich glaube nicht, dass die Sprüche unnötig in der Bibel stehen. Wenn ihr die lest, da ist überall von weisen Entscheidungen die Rede. Immer ein weiser Mann trifft weise Entscheidungen, ein Narr schlechte Entscheidungen. Wird immer und immer und immer und immer wieder in den Sprüchen gepredigt. Und ich glaube, wenn wir das sehen, ey, das Unsichtbare wird gesegnet, dass wir Routinen brechen und rausgehen zu den Verlorenen, was vielleicht nicht ganz so sexy ist. Und wenn wir anfangen, unser Leben in die Hand zu nehmen, dann haben wir hier eine noch relevantere und eine noch aufblühendere Gemeinde in nur wenigen Wochen Und wir werden hier ein Leuchtturm für Französisch Buchholz sein, eine Anlaufstelle für Französisch Buchholz sein, wo die Leute wissen, wenn es mir schlecht geht, da kann ich da auch hin mich einfach nur abladen. Da kann ich da einfach nur hin, weil die nehmen mich an, wie ich bin. Ich muss da nicht hin, mich vorher irgendwie, sondern dass hier der Raum bekannt wird dafür zu sagen, wenn ich Probleme in meinem Leben habe, ich gehe zu diesen Christen, weil die haben was, was ich nicht habe. Ich will noch schnell zum Abschluss beten. Danke Gott, dass du uns die Bibel dargelassen hast mit so vielen coolen Geschichten und dass wir uns einfach die Sachen angucken dürfen und einfach darüber sprechen. Danke Gott, dass wir als Treffpunktgemeinde im Moment an einem Punkt stehen, wo wir uns entscheiden dürfen, gehen wir den bequemen Weg oder gehen wir den Weg unserer Berufung. Jeder, der sich jetzt entscheidet zu sagen, ich will einen Schritt nach vorne gehen, Jesus, bestärke ihn, segne ihn, geh ihm nach. Und wenn der Teufel abbringen will und sagen will, du bist zu schlecht für diese Aufgabe, dann schick den Teufel weg. Weil der Teufel hasst Einheit und wir wollen hier Einheit. Danke Gott, dass ich jeden Einzelnen segnen darf, jeden Einzelnen den Schutz befehlen darf und sagen, die nächsten Tage sei besonders mit ihnen. Sei bei ihnen, geh ihnen nach und erfüll sie ganz neu mit deiner Liebe, Jesus. Wir lieben dich, Jesus, wir lieben Französisch Buchholz und wir lieben unsere nächste Generation. Und deswegen freuen wir uns so, dass wir hier mit dir zusammen Kirche bauen dürfen. In deinem Namen beten wir, Jesus. Amen.